Hier ist der Valley Talk, featured by Vivo, und wir melden uns wieder von der Insel der Glückseligkeit oder auch Kalifornien genannt. Wie fast die gesamte Medienlandschaft in den USA haben wir angenommen, Kamala Harris würde zur US-Präsidentin gewählt, aber wir lagen sowas von daneben, außer natürlich Matthias Hohensee, darüber. Und was wir von einem US-Präsidenten Donald Trump in den kommenden 4 Jahren zu erwarten haben, darüber sprechen wir gleich.
Valley Talk, der Tech-Podcast aus dem Silicon Valley. Mit Matthias Hohensee, Olaf Groth und Markus Schuler.
Was hat die Tech-Welt hier im Silicon Valley von Donald Trump zu erwarten? Was bedeutet seine Wahl für Themen wie KI und Kryptowährungen? Und kann sich die neue US-Regierung Zölle und Tarife auf Importe leisten, so wie das Trump angekündigt hat? Und wie sieht es mit der Neuverschuldung aus? Ein Thema, das ja auch in Deutschland gerade sehr beliebt ist. Olaf Groth, Wirtschaftsprof an der Berkeley-Universität Kalifornien. Hand aufs Herz, wie doll lagst du mit dem Ausgang der Wahl daneben?
Also ich lag daneben, aber ich lag nicht doll daneben. Ich hatte angenommen, dass sie gewinnen wird, aber ich wusste, dass es sehr, sehr knapp werden würde. Das ist ja auch keine Raketenwissenschaft, wie man hier sagt, nicht? Aber dass das Land gespalten ist und dass er das, wie man hier sagt, das Eidechsenhirn anspricht, ne? Also die reflexartigen Reaktionen der Leute auf Missstände, von Inflation bis Identitätsbemängelung und Immigration, und dass das knapp werden würde, wenn so viele Leute im Land mit ihrem Dasein hadern, egal ob das Bruttosozialprodukt nun gut aussieht oder nicht, aber es ist nicht gefühlt. Das wusste ich schon, aber ich hatte angenommen, sie schrappt so ganz knapp an ihm vorbei, ja.
Und Matthias, du hast von Anfang an gedacht, der Trump, der wird das packen.
Ja, ich habe jetzt nicht gedacht, dass er so klar gewinnt. Also ich dachte auch, das würde so wie Olaf ein Cliffhanger werden und ganz, ganz knapp, aber ich war schon überzeugt, dass er gewinnt. Ich war Anfang September in Düsseldorf bei einer Redaktionskonferenz, wo damals ganz groß die Kamala Harris-Welle war und meine Kollegen davon auch ganz beeindruckt waren und wurden dann gefragt hier, wie bewertet ihr das? Und ich habe damals gesagt, ich gehe immer noch davon aus, dass Trump gewinnt. Das lag einfach daran, dass ich habe hier viele Freunde und Bekannte, einige davon, denen ich auch eher den Demokraten zurechnen würde, die eben doch sehr, sehr enttäuscht sind. Und wir kennen ja diesen Clinton-Spruch, it's the economy, stupid. Und man kann den ummünzen vielleicht ein bisschen in it's how the economy is perceived. Weil die Ökonomie hier in den USA, Wirtschaft, mag ja gar nicht so schlecht sein. Aber bei den einzelnen Leuten kommt halt an, höhere Lebensmittelpreise, höhere Mieten und so weiter. Und die waren alle extrem unzufrieden. Und die zweite Sache war hier, ich habe einen Nachbar, Gary, der ist, dessen Familie, die wählt seit Jahrzehnten Republikaner. Der mag Trump nicht, aber er wählt natürlich trotzdem republikanisch. Und davon kenne ich auch eine ganze Menge. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, auch von der Stimmung im Land, dass Trump gewinnen wird, und habe auch bei meinem Bruder noch am Wahlmorgen noch eine Kiste Bier gewonnen. Der war also durch die deutsche Berichterstattung 100% überzeugt, dass Kamala gewinnen wird. Also ich freue mich nicht darüber. Ich hätte sie auch lieber gewinnen sehen, aber nun haben wir die Situation und ich denke, wir kommen da auch durch.
Ja, das ist immer wieder das Problem, die hochtrabenden Analysen, ne? die sag mal, Verintellektualisierung der Programme vergisst oft, die Menschen mitzudenken. Und die Menschen hatten einfach ein Bauchgefühl, was sich nicht mehr halten ließ. Die Leute, die auch bis jetzt noch, ne? Also ich sehe auch immer wieder in Analysen, ich weiß nicht, ob ihr den Prof G von der NYU mitverfolgt, ja, der sich auch gerade wieder ergossen hat in Analysen, dass es doch der Wirtschaft so gut geht, und das müssten die doch anerkennen, die Menschen. Aber das sind alles, sagen wir mal, menschenfremde Erkenntnisse, die auf einer ganz hohen Ebene erlangt werden, ne? So mit nationalen Statistiken und so weiter, die Menschen im Alltagsleben einfach nicht interessieren. Was die interessiert, ist so ein bisschen die sprichwörtlich die Tatsache, dass ihre eine Box von Müsli $9 kostet im Geschäft, ja, und dass sie, sagen wir mal, die Zinsen für das, die nächste Lease für ihr Auto, was sie wirklich brauchen, um zum Job zu fahren, dass sie sich die nicht leisten können. Und ob das nun vom Bruttosozialprodukt her stimmt oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Konzentration des Wohlstands in Amerika, wie es ja auch mehr und mehr in Europa passiert, es wird immer stärker. Das sind immer die viel Technologie und Kapital kontrollieren, denen es immer besser wird. Das geht natürlich ins Bruttosozialprodukt, aber das schadet den Leuten, die wirklich dem, wie man immer so schlecht sagt, dem kleinen Mann auf der Straße, der das nicht mitbekommt.
Und der kleine Mann auf der Straße, das sind die Leute, die in Handwerksberufen arbeiten, die in den Krankenhäusern Sozialdienste machen, das sind Krankenschwestern, das sind Lehrerinnen und Lehrer, das sind Handwerker, und dort muss man einfach sagen, sind die Löhne in den vergangenen 20 Jahren nicht etwa gestiegen, sondern die sind hier in den USA kontinuierlich zurückgegangen, und dann merkt man natürlich schon, trotz zurückgegangener und erfolgreich bekämpfter Inflation, dass den Menschen das natürlich wehtut, wenn sie merken, die Preise sind nach oben gegangen. Du hast es gesagt, $9 für irgendwelche Müsli-Produkte, das Leben ist trotzdem teurer geworden. Also diese Inflationsbekämpfung, die kam bei den meisten Menschen einfach nicht an.
Nein, und dann packst du obendrauf noch ganz andere Dinge. Immigration natürlich, ganz klar. Stimmt ja gar nicht, dass Immigranten den Einheimischen die Jobs wegnehmen. Das lässt sich auch wieder qualitativ nachweisen. Aber gefühlt ist es eben so, dass da viele Leute einfach illegal ins Land kommen, die sich ja nichts mehr halten. Und dann hast du so einen Familienvater von 3 oder 4 Kindern, der vielleicht zwei Jobs hat, oder eine Familienmutter, ja, die vielleicht auch noch alleinstehend ist, und dann sieht, Mensch, was machen wir da? Wir öffnen in das Land, ich komme vorne und hinten nicht hoch, und dann wird obendrein noch draufgepackt die Identitätsattacke, ja, heute, wenn man sich zum Beispiel da, sagen wir mal, Spät-50er oder 62-Jährige, wie auch immer, Fabrikarbeiter anguckt, die werden dann noch attackiert von links, was ihre Identität angeht, dass ihre Männlichkeit nicht mehr stimmt, dass das alles toxisch ist und alles giftig und so weiter, und die dann noch zu hören kriegen, dass also Transgender-Geschichten sowieso Menschheitsrechte sind und so weiter, und die aber sagen, aber guck, ich komme mit meinem Leben nicht zurecht, und ihr ladet mich jetzt auf hier mit dieser Art verintellektualisierten liberalen Werten. Das stimmt einfach vorne und hinten nicht mehr. Das war alles viel zu schnell, viel zu überladen. Die Menschen kommen einfach nicht mehr mit.
Mittlerweile hat bei den Demokraten die große Ursachensuche begonnen. Trump ist dabei vor allem eines gelungen. Er hat die klassische Demokratenklientel, also die Arbeiterschaft, für sich mobilisieren können. Darunter auch, und das hat viele überrascht, Latinos und afroamerikanische Männer. Er hat viele klassische Wahlkampfstrategien über den Haufen geworfen, wie das von Tür zu Tür gehen und mit den Leuten direkt zu sprechen. Er hat stattdessen auf sogenanntes Outsourcing gesetzt. Unter anderem hat er den Wahlkampf managen lassen von einer Firma von Elon Musk, die auf ungewöhnliche Ideen gesetzt haben, die Anrufe gemacht haben, die viel auf digitale Wahlkampfstrategien gesetzt haben. Matthias Hohensee, Korrespondent der Vivo hier im Silicon Valley. Was könnte man sich davon vielleicht in Deutschland abgucken? Was wird vielleicht auch abgeguckt jetzt im kommenden Bundestagswahlkampf?
Ja, also für mich ist es zuallererst, war es erstmal auch ein Weckruf für Deutschland. Das, was Olaf da gerade analysiert hat, woran das hier lag, dass es doch so ein Abdriften ins Nationalkonservative gibt, das haben wir auch in Deutschland. Das sind genau die gleichen Probleme, dass viele Leute nicht mehr wissen, wie sie die Mieten zahlen sollen, dass sie Angst um ihre wirtschaftliche Existenz haben, um ihren Job und so weiter. Zweite Sache, Immigration ist genauso. Das sehen wir in Deutschland. Ich denke, da sogar ein bisschen krasser sogar noch als hier in den USA. Und da müssen sich die Politiker langsam mal wirklich an die Nase fassen, auch in Deutschland, und sagen, okay, wie können wir dagegen steuern? Ne? Wir müssen das einfach stärker thematisieren. Und nicht so unter den Teppich kehren, wie es eben auch Teile der Demokraten hier gemacht haben. Die gedacht haben, naja, okay, also wir finden da schon Lösungen dafür, und es war eben nicht glaubwürdig. Und was kann man sich jetzt abgucken für den Wahlkampf in Deutschland? Also Ich bin ja noch gar nicht mal so sicher, ob das jetzt, wie immer behauptet wird, die sozialen Medien waren, dass man eben da die Leute da besser ansprechen kann. Ich glaube, das ist einfach diese Grundunzufriedenheit, die da war. Das ist das eigentlich, was den gegenwärtigen Regierungen sozusagen, dadurch, dass Kamala Harris ihr angehört hat, einen wahnsinnigen Nachteil gegeben hat.
Und Trump, ist es gelungen, auch mit Hilfe eben dieser Wahlkampfstrategien, die Themen zu setzen und die Themen anzusprechen, die die Leute bewegen, während Kamala Harris vor allem am Anfang ihres Wahlkampfs eher im Nebel gestochert hat, Olaf?
Ja, also Trump hat es vermocht, die Sprache der Leute zu sprechen, ganz, ganz simple, ganz einfache Sprache, über die sich die Leute auf der linken Seite lustig machen, ja, weil sie besser ausgebildet sind, weil sie das dann durchanalysieren und sagen, Mensch, der Spinner, das kann ja gar nicht sein, aber die normalen Menschen, die Schmerzen haben, die Frustration haben, die Probleme haben, die haben sich dort wiedergefunden. Die haben gesagt, guck, jetzt machen die sich über den lustig, aber er spricht mich an. Für mich war das ganz bezeichnend, als Kamala Harris in der Präsidentschaftsdebatte die erste Frage, die kam, auf eine Art und Weise beantwortet hat, da habe ich mir schon gedacht, das setzt jetzt den Ton und der ist nicht gut. Sie wurde gefragt, genau diese Frage den Menschen, die Menschen haben Angst, die Menschen haben nicht genug Einkommen, das gefühlt ist geht's der Wirtschaft nicht gut. Und sie hat zurück geantwortet, ja, aber die Zahlen sind doch offensichtlich, der Wirtschaft geht's gut, die Programme, die wir dort gemacht haben von der Biden-Administration, waren doch gut. Sie hätte eigentlich sofort, hätte sie sagen müssen, ja, ich fühle den Schmerz der Menschen, ich fühle die Frustration, ich erkenne das an. Es gibt diese Rift, diese Kluft zwischen der Makroanalyse und dem gefühlten ökonomischen Leben. Das hat sie nicht getan. Sie hat die beiden Administrationen verteidigt und sie wurde gesehen von da an, denke ich, als Erweiterung der beiden Administrationen, der Status quo der Demokraten, die immer besser ausgebildet sind, die sich an den Küsten wiederfinden, in einigen Metropolen im Land, aber doch nicht im Gros des Landes. Und ich denke, das haben die ihnen heimgezahlt.
Weil sie natürlich auch das Wahlkampfteam übernommen hat, von Joe Biden übernehmen musste. Das ging ja alles super schnell im Juli, als dann plötzlich der Rückzug von Biden kam. Das ist sicherlich auch mit ein Grund. Und dann haben auch viele US-Wahlbeobachter hier gesagt, dass sie einfach sich zu spät von Biden abgesetzt hat. Das hat sie sich am Anfang nicht so getraut, zu sagen, ja, wie du schon gesagt hast, sie hätte eigentlich am Anfang sagen müssen, ja, ich setze da auf eine andere Agenda als der bisherige Präsident. Ich habe das zwar mitgetragen, aber ich habe andere Ideen mittlerweile und ich bin eine eigene Kandidatin. Sie hat sich da nie so richtig freigeschwommen. Und dann hat Trump auch zum Teil ja auf Front gemacht. Da ging es um die Transgender-Politik, dass also Strafgefangene in US-Gefängnissen ihre Geschlechtsidentität ändern können, auch mit einem operativen Eingriff. Das kostet viele $100,000, was viele nicht gewusst haben, dass Donald Trump in seiner Amtszeit dieses Gesetz auf den Weg gebracht hat. Er hat es unterschrieben, er hat das aber im Wahlkampf so dargestellt, als sei das von den Demokraten, von der Biden-Regierung eingebracht. Und Kamala Harris hat sich ganz lange, bis 2-3 Wochen vor dem Wahltermin, dagegen gestemmt, überhaupt gegen diese Werbung von Donald Trump vorzugehen. Und erst danach, so 2 Wochen vor Wahlkampfende, hat sie dann einen Werbespot geschaltet, der super gelaufen ist, aber der kam natürlich bei den Leuten nicht mehr an. Also die haben dort einen sehr auseinandergetrifften Wahlkampf gemacht. Harris hat da stur ihre Themen eingesetzt, zum Teil auch das Thema Abtreibung. Aber das ist dadurch auch einfach unterminiert worden, weil in vielen Bundesstaaten konnte man darüber abstimmen, ob das Thema Abtreibung in der Verfassung verankert werden sollte. Und viele Frauen, die eigentlich für die Demokraten wohl gestimmt hätten, haben sich dann gesagt, okay, wenn das in der Verfassung verankert werden kann, dann stimme ich da dafür. Aber wenn es dann um den Präsidentschaftskandidaten oder die Kandidatin geht, haben dann doch viele ihr Kreuz bei Donald Trump gemacht.
Ja, ich denke aber auch, man muss auch anerkennen, es ging eigentlich nicht so sehr, ich glaube gar nicht mal, dass die sagen, Mensch, der Trump, der gefällt mir so richtig, ja. Es ging darum, der hat das Narrativ kontrolliert auf eine ganz einfache Art und Weise, die vom Narrativ her angesprochen hat. Ich bin der der revolutionäre neue Kandidat, der spricht die ganz einfache Sprache. Guck mal, ich werde sogar attackiert. Das ging hin bis auf Attentate, ja. Aber dieses Narrativ das ist jetzt so von Gott gewollt, dass ich jetzt hier als Revolutionär auftauche. Ich werde angeschossen, man kann mich aber nicht aus dem Weg räumen. Und den Leuten hat, glaube ich, weniger der Trump als Person gefallen, als diese Idee des Revolutionärs, des einfach sprechenden, aber trotzdem ökonomisch erfolgreichen Menschen, der im Grunde genommen die anti-elitäre Gesellschaft verkörpert.
Matthias?
Ja, und er hat es ja eigentlich auch ganz gewitzt gemacht mit dieser Frage immer, die er gestellt hat, geht es euch jetzt besser als vor 4 Jahren? Und es war einfach so, ne, während der ersten Amtszeit von Trump, da hat er vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, dass es doch allen Menschen wirtschaftlich doch relativ gut ging. Und auch die Steuersenkung von Trump, jetzt egal mal davon abgesehen, dass sie natürlich riesige Löcher und Schuldenlöcher gerissen haben, ist aber doch eigentlich bei vielen ist da mehr angekommen. Ne? Natürlich bei den sehr, sehr Reichen viel, viel mehr. Ne? Aber es hat trotzdem jeder irgendwie ein bisschen zumindest davon profitieren können. Das hat er halt angesprochen und das hat bei vielen Leuten halt gezogen. Kamala Harris, würde ich mal sagen, die wird ja nun so ein bisschen im Borsch und Bogen verdammt. Ich finde, sie hat trotzdem einen guten Wahlkampf gemacht. Ich glaube, sie hätte es auch nicht viel besser machen können. Frage ist halt, wäre es vielleicht besser gewesen, die Demokraten hätten jemand wie Michelle Obama aufgestellt, die dann vielleicht auch so hätte agieren können. Könnt ihr euch noch an die Obama-Zeit erinnern? Da ging es doch euch viel besser, ja. Also selbst wenn es vielleicht nicht so gewesen wäre, ne, wäre so ein bisschen, keine Ahnung, aber es ist ja müßig, darüber zu diskutieren. Eine Sache noch, die ich damals begründet hatte in Düsseldorf im September, warum ich denke, dass es Trump wird, war auch, da haben dann doch einige Kollegen sehr und gerade Kolleginnen sehr ungläubig geguckt. Ich habe gesagt, ja, und man darf nicht vergessen, sie ist eine Frau. Und es ist immer noch ein Problem für einige Bevölkerungsschichten hier in den USA, eine Frau zu wählen. Das war bei Hillary Clinton, dazu gab es ja auch Umfragen, schon genauso. Und ich denke mal, es ist schade, aber das denke ich mal, das hat ihre Siegchancen auch ein bisschen vermindert.
Olaf, wie siehst du das?
Ja, ich denke, ja, da stimme ich mit Matthias überein. Also ich denke auch, obwohl ich da vielleicht auch etwas abweiche, also ich denke auch Michelle Obama hätte da nicht viel ausgerichtet. Stimmt, die Demokraten hätten eigentlich mehr Zeit für die Auswahl gebrauchen können. Ich denke, deswegen hat sich auch Barack Obama zurückgehalten mit dem Endorsement, um den Demokraten Zeit zu geben. Ich denke, es war nicht gut, dass diese Zeit nicht genommen wurde. Nachher ist man natürlich immer schlauer, ganz klar. Aber auch Michelle Obama als Frau und dann als Schwarzamerikanerin. Ich denke, das Einzige, was hier geholfen hätte, wäre vielleicht jemand gewesen, der von klein auf, vielleicht sagen wir mal in der Autoindustrie groß geworden ist, der über Gewerkschaften vielleicht groß geworden ist, der die Sprache der normalen Leute spricht, der selber Schmerz durchstanden hat und weiß, dass er keine Elite ist und der vielleicht auf der anderen Seite des politischen Spektrums eben eine ähnliche Sprache gesprochen hätte, aber eben progressiver und na, aber das ist nicht passiert und jetzt ist es so.
Hätte, würde man jetzt sagen, aber die Demokraten, die hätten wirklich einen hervorragenden Nachwuchs gehabt, ganz anders als die Republikaner, wo Donald Trump die gesamte Partei seit Jahren dominiert. Die Demokraten hätten die Nachwuchsleute in der Hinterhand und haben sich dann doch auf Kamala Harris geeinigt.
Ja, aber weißt du, wer ist das, ne? Und ich meine, da müsste man sich jetzt im Einzelnen über die Charaktere unterhalten. Aber je nachdem, wer das ist, einige dieser Jungdemokraten, die stehen auch ganz, ganz weit links. Das hilft nicht. Ich denke nicht, dass das geholfen hätte. Also dieses ganze Wokeness-Geschichte, die ist einfach, hat Amerika überrollt. Das ging alles viel zu schnell und war viel zu aggressiv. Das hätte nicht gepasst. Und jemand wie Buttigieg zum Beispiel, da muss man sich fragen, sag mal, wo ist der eigentlich? Wo bleibt schreibt der Mann? Was hat er gemacht? Der war, ist dann im Transportministerium versackt irgendwie. Man hört und sieht nichts von ihm. Er hatte keine Präsenz. Die ersten paar Monate hat er sich freigenommen, nachdem er das Amt angetreten hat, um seine Kinder großzuziehen. Ist ja auch alles wunderbar, aber dadurch wäre er dann noch weniger präsent. Also irgendwie ist diese ganze Nachwuchsfrage nicht richtig gemanagt
worden. Ja, und ich bin wieder erinnert worden, wie stark sich Politologen doch irren können. Ich kann mich erinnern, das also ist bestimmt 10 Jahre her. Da habe ich mal ein Essay gelesen nach dem Motto, dass also die Demokraten die vorherrschende Partei werden in den nächsten Jahrzehnten. Und das wurde mit der Demografie begründet. Nämlich so nach dem Motto, jetzt kommen die jungen Leute nach, jetzt kommen die Latinos nach, Hispanic hier wird hier ganz stark und auch Asian American. Und die werden alle progressiv wählen, die werden alle Demokraten wählen, die Republikaner, die sind Fakt, so, die haben keine Chance mehr. Das war vor 10 Jahren und glaube ich so ungefähr oder vielleicht vor 12 Jahren. Und ja, da sieht man mal, dass es eben völlig anders kommt. Jetzt sieht es so aus, als ob sozusagen auch noch das Haus und das Senat ja sowieso und jetzt an die Republikaner geht und die werden jetzt die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich das Land dominieren.
Ja, man hat ja gesehen, der Trump, der hat das sehr gut gemacht, der hat die jungen unpolitischen Männer angesprochen, der Generation Z, wo alle gedacht haben, wie du sagst, Matthias, die schwingen zur linken Seite, wie andere Generationen vorher auch. Ne? Wer jung ist, der ist idealistisch, der denkt an soziale Gerechtigkeit und so weiter. Wenn die Leute älter werden, werden sie vielleicht etwas konservativer. Aber das hat sich hier nicht bewahrheitet. Und irgendwie muss man ja auch fragen, woher kommt das eigentlich?
Die fanden den Trump kultig. Die fanden den zum Teil witzig mit den Tieren und so weiter. Das ist angekommen. Ja. Und er ist zu den Podcastern gegangen. Er ist zu den Joe Rogans, zu den Verschwörungstheoretikern. Genau. In den ganzen Podcasts ist er aufgetreten und Kamala Harris hat gesagt, nee, da gehe ich nicht hin.
Du, und das muss man sich jetzt auf die Fahne schreiben. Also woher kommt das, dass die da so anfällig waren? Und ich bin nun kein Sozialwissenschaftler, aber das ist eine junge Generation von ganz jungen Männern, die keine Ideale mehr haben für was heißt es eigentlich, Mann zu sein. Das wurde über die letzten 10, 15 Jahre systematisch kaputt gemacht und attackiert, weil die alten Generationen als toxisch, als giftig dargestellt werden. Männlichkeit, was ist denn das eigentlich? Das ist doch alles Quatsch. Und die haben keine Rollenmodelle, die einfach mal vorleben, wie ist man denn, sagen wir mal, nimmt man sozial Verantwortung in die Hand, ist trotzdem Overachiever. Wo sind die Rollenmodelle für die jungen Männer? So, und dann kommt da einer her, der ist Demagoge wie ein Trump und lebt ihnen irgendeinen Quatsch vor und nimmt sie an die Hand. Und das ist auf der linken Seite, denke ich, komplett versäumt.
Die vom designierten Präsidenten Donald Trump vorgeschlagenen Steuersenkungen sind nur schwer umzusetzen. Das jedenfalls schätzt das Congressional Budget Office, das da sagt, dass die Beibehaltung der bestehenden Steuersenkungen über ein Jahrzehnt etwa 4 Billionen Dollar kosten könnte. Die Besorgnis also über steigende Schulden und ein hohes Defizit, die könnte den Umfang der Trumpschen Steueragenda ziemlich doll begrenzen und zu einer vorsichtigen Haltung führen. Welchen Spielraum hat die neue US-Regierung, Matthias Hohensee? Auch wenn man dran denkt, dass Trump ja im Wahlkampf immer wieder gesagt hat, er führt Zölle ein für Produkte, die nicht in den USA produziert werden, die aus Europa, aus der EU kommen oder aus China.
Er hat ja sogar vorgeschlagen, sozusagen die Einkommensteuer ganz abzuschaffen, was ja schon mal so war. Ich glaube, für über 100 Jahren gab es gar keine Einkommensteuer in den USA und das ist natürlich überhaupt nicht machbar. Aber ich denke mal, das wird ihn nicht stören. Ne? Also Trump ist ja so instinktgetrieben, er hat jetzt auch die Macht. Ich glaube, es schert ihn überhaupt nicht, dass dort gewaltige Schuldenlöcher entstehen werden. Er wird jetzt versuchen, das durchzusetzen und wird vielleicht ein bisschen eingehegt werden von einigen Republikanern in seiner Partei. Aber ich denke, die Steuersenkungen, die er in der ersten Amtszeit durchgesetzt hat, die werden ja jetzt ausgelaufen, ne? Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Ich denke mal, die werden auf alle Fälle verlängert und werden wahrscheinlich noch ein bisschen ausgebaut. Also diese Salt Deduction, dass man eben hier die Mortgage Zinsausgaben und dann auch die lokalen Einkommensteuer absetzen kann, dass das also ausgeweitet wird, ist momentan $10,000. Ist natürlich gerade, es ist die Frage, ob es dann machen wird, weil das ja gerade so die Küstenstaaten betrifft, also auch Kalifornien, was so demokratisch eingestellt ist, wird man mal sehen. Aber ich glaube, dass er sich da nicht so sehr scheren wird um die Schulden, die sozusagen morgen oder übermorgen anfangen. Er wird das durchsetzen und dafür ist er auch bekannt.
Nochmal zurück zur Ausgangsfrage, Olaf, welchen Spielraum wird Trump haben, eingedenk der Tatsache, dass die Fed in den vergangenen Jahren große Schwierigkeiten hatte und es ihr schlussendlich dann doch gelungen ist, die Inflation wieder nach unten zu bringen auf ein erträglich Maß, wenn die US-Regierung weiter Schulden macht, eventuell noch in größerem Umfang wieder Schulden macht. Dann kommt die Inflation ganz zwangsläufig zurück. Das hat uns kurz nach dem Wahlkampf auch der Bondmarkt schon gezeigt, dass man dort Sorgen hat.
Ja, und genau das ist natürlich das Problem. Also kurzfristig sieht es so aus, dass die Kapitalstärkeren, also die Investorenklasse, die von uns, die in Aktien und Staatsanleihen investiert haben, dass die kurzfristig davon profitieren werden. Das heißt, die niedrigeren Unternehmenseinkommensteuern und Kapitalsteuern werden die Aktienpreise erstmal in die Höhe treiben, wie wir es ja auch schon gesehen haben. Dann wird über die größere Staatsverschuldung werden die Staatsanleihen vom Wert her wahrscheinlich nach oben gehen. Das heißt, kurzfristig sind die von uns, die in beides investiert haben, begünstigt. Aber wie gesagt, ganz klar kurzfristig, denn mittelfristig haben wir zwei Probleme. Das eine ist, dass er ja gleichzeitig durch die Anhebung der Zölle oder die Ausweitung, die ganz dramatische Ausweitung von Zöllen, dazu führen könnte, dass eben in der Mittelklasse die Kaufkraft schrumpft. Denn wenn es den importierenden Unternehmen nicht gelingt, diesen Zollschock zu absorbieren, sodass der Konsument ihn tragen muss, dann haben die Leute weniger Geld in der Tasche. Das heißt, irgendwann werden sie dann auch weniger kaufen. Der Kreis schließt sich dann dadurch, dass diese Unternehmen, deren Aktienpreise im Moment in die Höhe gehen, nachher dann auch irgendwann nicht mehr so einkommensstark sein werden und diese Aktienpreise wieder wieder nach unten gehen. Das ist das eine. Ja? Das andere ist, dass die Mittelklasse durch diese Politik mittelfristig ganz stark unter Druck gesetzt wird. Kurzfristig haben sie weniger Geld in der Tasche. Mittelfristig müssen sie ja diesen höheren Schuldenberg abzahlen. Das heißt, er verschuldet ja jetzt, wenn das denn nun so kommt, wie er das ankündigt, verschuldet er gegenwärtige Mittelschicht und auch ganz stark die nächste Generation, die das Ganze ja ausbaden wird. Und wenn die nicht in der Zwischenzeit in der Lage sind, Kapital anzuhäufen, um das dann zurückzuzahlen, sehe ich längerfristig oder auch schon mittelfristig eigentlich schwarz. Also das heißt, die Schwächeren, Kapitalschwächeren, das heißt die ganz jung sind, die das Geld einfach noch nicht haben und nicht anhäufen können, und die Älteren, die es ja ganz stark brauchen für die Pensionierung, also für den Ruhestand, die werden im Endeffekt am stärksten dadurch betroffen. Ich halte das Ganze für eine wirtschaftspolitisch fahrlässige Richtung, ganz schlecht. Und wenn das denn nun so kommt, wie er es ankündigt, wird man sehen, wer dort im Wirtschafts- und im Finanzministerium dann Minister wird und ob die was von ihrem Handwerk verstehen.
Aber er weiß ja, von wem er gewählt wurde. Also kann er sich's leisten, seiner Klientel, die jetzt noch stärker aus der Arbeiterschaft sich rekrutiert, dass bei denen auch tatsächlich was ankommt. Sonst ist nach 4 Jahren für seinen Nachfolger oder Nachfolgerin ja Schluss.
Ja, und das ist nämlich genau das Problem. Denn mittelfristig ist es dann so, wenn ich jetzt die Ausgaben anhebe, wenn ich die Zölle erhebe, wird sich das auf die Zahlungsbilanz in Amerika auswirken. So, und das heißt, es wird genau diesen Arbeitern dann an die Gurgel gehen finanziell und der Volkswirtschaft schaden. Das heißt, es ist vielleicht für die Kapitalelite gut, aber nicht für die Leute, die ihn gewählt haben.
Matthias, was bedeutet es, wenn er Zölle erheben will auf Produkte, die aus China oder der EU kommen? Welche anderen möglichen Partner gibt es da? Russland wohl kaum, die sehr wenig produzieren, außer Öl und Gas auf den Weltmarkt werfen können. Also so richtig viele neue Partner hat er da nicht und so richtig viel kann er sich da womöglich auch gar nicht erlauben, sich mit der EU oder den Chinesen anzulegen.
Ja, für ihn ist das, glaube ich, eher so ein Druckmittel, so ein Verhandlungsgegenstand, dass er mit den Zöllen drohen kann. Oder es wird von den Branchen abhängen. Ich denke mal, bei der Autobranche, das waren ja die Demokraten, haben das ja ähnlich gesehen, wird er dort hohe Zölle erheben, gerade auf chinesische Autos, damit die eben also nicht in die USA kommen. Und die Idee dahinter ist ja sozusagen, dass die Produktion wieder zurückkommt in die USA, ne? Was die deutschen Autohersteller ja auch schon gemacht haben über die Jahre. BMW, VW, Mercedes haben ja ihre Werke ausgebaut, ne? Und ich denke mal, darauf setzt er, wird auch darauf setzen, dort etliche europäische oder auch deutsche Unternehmen zu versuchen, in die USA zu lotsen, eben durch sehr, sehr niedrige und günstige Energiekosten. Ne? Also ist durchaus möglich, dass wir also einen Teil des industriellen Kerns, den wir in Deutschland haben, vielleicht dann an die USA abgeben werden. Und da muss man sich in Deutschland dann überlegen, wie man darauf reagiert. Momentan ist es für ihn eine gute Drohkulisse und mal sehen, wie die Europäer reagieren und auch wie die Chinesen reagieren.
Ja, ich denke, die Europäer und gerade die Deutschen werden in die Klemme kommen jetzt, denn die Kosten werden erhöht dadurch, dass er mehr Investitionen in Amerika fordern wird, wie Matthias sagt. Und auf der anderen Seite werden die Einkommen schmelzen der Unternehmen, denn sie werden versuchen müssen, die Preispunkte hier in Amerika trotz Zöllen zu halten. Das heißt, dass sie geringere Margen einfahren werden. Das heißt, die werden ganz schön in die Bedrulle kommen. Und als Volkswirtschaft, und das hat die Bundesregierung ja auch schon so angegeben, glaube ich, muss man gucken, dass man jetzt nicht dadurch in die Rezession stürzt.
Gleich reden wir darüber, was die neue US-Regierung für das Silicon Valley und insbesondere für die großen dominierenden Themen bedeutet. Vorher noch eine Runde zum Thema politische Veränderungen der kommenden Regierung. Die Mehrheit im Senat, die hat sich die Trump-Regierung bereits gesichert oder die Republikaner haben sich das bereits gesichert, während Trump den Ausgang der Wahlen zum Repräsentantenhaus noch abwarten muss, hat er mittlerweile damit begonnen, mit den ersten Kandidaten für Regierungsämter zu sprechen. Wohl vom Tisch ist ein Elon Musk als Superminister. Auch mit verschiedenen Staatsoberhäuptern hat er telefoniert, darunter dem ukrainischen Staatspräsidenten Selinski. Übrigens im Beisein von Elon Musk. Der Übergang von Biden zu Trump, der könnte also ziemlich schnell über die Bühne gehen, Olaf.
Ja, ist richtig. Was jetzt mit dem Unterhaus passiert, das steht noch aus. Allerdings sieht es nicht gut aus für die Demokraten. Und ich bezweifle, dass sie das Unterhaus einholen werden. Damit hätte er komplette Verfügungsgewalt über alle drei Stationen, also Kongress, Haus, Congress, Haus, Senat und natürlich das White House. Und damit, ich will nicht sagen uneingeschränkte Macht, aber sehr viel Macht, mehr als jeder Präsident der letzten drei Generationen. Und da muss man sich jetzt fragen, worauf wird's dann hinauslaufen, politisch? Und ökonomisch auch. Musk wird vielleicht kein Superminister werden, aber er soll ja eine Kommission leiten zum Thema Regierungseffizienz, um zu verschlanken. Das heißt wahrscheinlich weniger staatliche Leistungen und mehr Ersatz der staatlichen Leistungen durch Privatwirtschaft.
Was haben wir politisch sozusagen zu erwarten? Der Olaf hat gesagt, der hat die Mehrheit vermutlich in beiden Kammern des Parlaments. Allerdings braucht er ja für viele wichtige Änderungen eine Zweidrittelmehrheit. Die wird er nicht bekommen. Aber trotzdem, also was haben wir dort politisch sozusagen zu erwarten? Rechtsnationaler Ruck oder vielleicht ein Trump, den wir so nicht gekannt haben, weil er eben, weil das dann vermutlich ja seine letzte Amtszeit werden wird und er vielleicht jetzt auch Washington kennt und dadurch mit größerer Ernsthaftigkeit rangeht und sich und nicht mehr alles beweisen muss.
Mhm. Ja, also ich glaube, die neue Amtszeit von Trump wird sich schon von der ersten unterscheiden, einfach weil damals war er halt sehr überrascht, hatte auch die Leute eigentlich nicht parat sofort, ne, mit denen er arbeiten wollte, musste also auch viele Leute übernehmen, die er nicht kannte. Jetzt ist es anders, er hat sich also darauf vorbereitet. Er hat ja diesen Chef von Cantor Fitzgerald sozusagen dort schon mal losgeschickt, um Kandidaten sich anzuschauen. Und wir werden sehen, dass wir also dort, sagen wir mal, so diese doch ganz strammende Trump-Befürworter dort in Amt und Würden sehen werden, so wie den ehemaligen US-Botschafter in Deutschland, Rich Grenell, der jetzt wahrscheinlich da auch in der Außenpolitik eine führende Rolle übernehmen wird. Und man wird sehen, wie die Amtszeit von Trump ist. Also wenn man ihn sieht, er ist ja eindeutig ein Narzisst und Ich kann mir vorstellen, dass er gar nicht daran denkt, wer eigentlich nach ihm übernimmt. Er hat ja sozusagen in der Geschichte schon seine Duftmarke gesetzt als die Ära Trump. Und ich denke, wenn da irgendwelche durch seine Politik irgendwelche Schuldenlöcher entstehen oder die USA in die Bredouille kommen später, wird ihn das nicht kümmern, solange er eben kurzfristig Erfolge erzielen kann und dafür gefeiert wird. Und da werden wir eine Deregulierung erleben, also wir werden laxere Regeln erleben, gerade in den Finanzmärkten. Es ist ja schon die Rede davon, dass dann der SEC-Chef wahrscheinlich gleich am ersten Tag gefeuert wird. Bestimmte Leute kann er nicht ablösen, so wie den Jerome Powell von der Fed. Aber ich denke mal, er wird auch versuchen, weil ihn das halt ärgert, ob er irgendwie die Macht der Fed beschneiden kann. Also ich denke mal, das war keine Übertreibung im Wahlkampf, als gesagt wurde, die Institutionen sind in Gefahr in den USA. Also das System USA, was bislang ganz gut funktioniert hat, ist doch in Gefahr. Ne? Besonders, wenn er eben die Unabhängigkeit von bestimmten Institutionen, die ja auch bei Investoren immer gut angekommen sind, wenn er das untergräbt.
Olaf, wie viel Sorge müssen wir haben um die Unabhängigkeit von Institutionen wie der FTC, wie der SEC, wie der Fed?
Also das sind zwei verschiedene Organismen. Also bei der Fed, da kann er konstitutionell nicht gut dran, es sei denn, er ändert die Verfassung. SEC, FTC, denke ich, da werden wir substanziell, wenn wir sehr viel Veränderungen sehen. Die Frau Kahn, denke ich, kann sich verabschieden und die werden... ja, okay. Aber also sagen wir mal so, die Vorbereitung dieser Gerichtsverhandlungen, also es gibt schon Zweifel auf allen politischen Seiten, ob sie den Job nun wirklich so gut gemacht hat. Denn sie hat sehr viel angestoßen, was angestoßen werden musste, aber ob das alles so sauber, ökonomisch und juristisch alles so angefangen wurde, weiß man nicht. Aber jetzt ist sie weg vom Fenster und ich denke, das ist richtig. Da wird jetzt FTC, SEC und so weiter werden sich ganz, ganz stark am Weißen Haus orientieren. Er hat nichts mehr zu verlieren. Der Mann ist jetzt sehr alt und macht jetzt seine 4 Jahre noch und danach wissen wir überhaupt nicht, ob er überhaupt, wie lange er überhaupt noch lebt. Also ich denke, der wird sich nicht scheren großartig um seine eigene Reputation. Jetzt kann man nur hoffen, dass wenn er die Leute reinholt, die er reinholen will, dass eine Proportion von denen, sagen wir mal, ökonomisch und also rein fachlich, egal auf welchem Gebiet, ihr Handwerk verstehen und einigermaßen sauber taktieren. Auch wenn es uns nicht passt, aber dass er zumindest die Wirtschaft nicht in den Graben...
Dann reden wir über die Hochtechnologie, gerade das Feld KI. Das sollte eigentlich, wollte die Biden-Regierung stärker beschneiden, stärker kontrollieren, stärker regulieren. Das dürfte vorbei sein, Matthias, vor allem mit so jemand wie Elon Musk im Hintergrund eventuell oder mit Leuten wie J.D. Vance, der viele Einflüsterer wie Peter Thiel aus dem Silicon Valley hat. Wie wird das gesehen? Was muss man da erwarten?
Also ist momentan, glaube ich, schwer zu sagen. Also Trump hat natürlich im Wahlkampf gesagt, dass diese KI-Executive Order von Biden, ne, dass er das also als erstes kassiert und dass das nicht sein kann. Aber ich denke mal, also einigen in seinem Umfeld, ich sage mal, selbst Elon Musk hat sich ja für die Regulierung eigentlich von KI ausgesprochen, ne, dafür, dass da zumindest irgendwo Regeln sind, an denen man sich orientieren kann, dass die Unternehmen also nicht eben auch juristischen Angriffen ausgesetzt sind, dass es da bestimmte Spielregeln geben wird. Und ich denke mal, das werden die Republikaner auch sehen. Und ich glaube, sie werden das alle ein bisschen laxer angehen. Sie werden dann mehr Möglichkeiten geben, auch den Unternehmen. Aber es wird eine KI-Regulierung geben. Und das wird Trump sicherlich auch empfohlen werden von seinen Beratern.
Ja, man darf nicht vergessen, es geht ja hier um die Zentralisierung der Macht. Und wenn die technologischen Chefs, die Bosse, zu mächtig werden, dann wird das auch einem Trump zu viel werden. Genauso hat es ja Xi Jinping in China auch gemacht. Dem wurden nachher die Tech-Bosse einfach zu stark und zu lautstark und dann hat er sie einfach abserviert. Ne? Also da gibt es auch eine Neugewichtung in China und ich denke, das wird auch hier stattfinden. Musk ist ja auch, hat sich auch ausgesprochen für KI-Regulierung im KI-Bereich, hat er ja schon gesagt. Er traut der ganzen Sache nicht. Und ficht auch OpenAI an und sagt, wir brauchen eine stärkere, ich will nicht sagen Demokratisierung, so drückt er sich ja nicht aus, aber eine Diffusion der Macht der zentralen Plattformen. Er spricht sich sehr für Open Source aus, und ich denke, die Regulatorik wird sich der Befürwortung von Open Source widmen. Ich denke, Krypto wird es besser gehen, als es im Moment der Fall ist. Also diese, sagen wir mal, Zerspielung der Macht der großen Plattformen wird schon auch stattfinden. Natürlich muss er da mitdenken, wie auch Präsident Biden, der Wettbewerb mit China. Also er kann sie nicht kastrieren, wenn ich mich mal ganz brutal ausdrücke, denn er braucht sie im globalen Wettbewerb mit den Chinesen.
Welche Barrieren gibt es denn da? Wer stellt sicher, dass sich so einer wie Elon Musk dann nicht noch mehr bereichert und sich noch mehr Aufträge zuschustert, wie das, er ist ja jetzt schon da groß im Raumfahrtgeschäft zum Beispiel mit der US-Regierung.
Ja, es ist natürlich immer auch zweischneidig. Ne? Ich habe neulich mal auf einer Konferenz den General getroffen, der hier die Space Force aufgebaut hat in den USA. Das war so der erste Militär mit Mandat von Trump. Der erzählte mir, dass er also ohne die private Raumfahrt hätten die das nie hingekriegt, oder private Unternehmer, das so schnell zu machen, weil er sagte, auch Boeing und Lockheed Martin haben ja da wie Behörden schon agiert in dem Bereich. Und das war eben eine Wohltat, dass es dann eben private Unternehmer gibt, die dann eben Dinge viel, viel schneller machen konnten und auch günstiger machen konnten. Also das ist schon ein Vorteil. Wenn man jetzt Elon Musk sieht, man kann viele negative Dinge sehen, man kann aber auch positive Dinge sehen. Ich denke, das sollte man nicht aus den Augen verlieren, auch wenn man ihn vielleicht als Person nicht mag. Aber die Macht, die er jetzt bekommen könnte, das ist ja nicht sicher. Er soll ja da so einer Regierungskommission zugeteilt werden oder die vielleicht sogar leiten, die sozusagen Kürzungen bei den Behörden vorsieht. 2 Billionen Dollar sollen dort letztendlich gekürzt werden. Und das ist natürlich, also die Rolle ist natürlich so ein bisschen diffizil, weil er soll ja dann sozusagen über die auch Behörden wachen, die sozusagen ihn regulieren. Ne? Gerade da im Autobereich, wenn es um autonomes Fahren geht, oder die Luftaufsichtsbehörde, die über die Startgenehmigung für SpaceX entscheidet. Also das ist alles schon so ein bisschen haarig. Und ich habe dann mal ein bisschen in die Geschichte geguckt. Es gab so einen Fall schon mal. Und zwar einer der Gründer von Hewlett-Packard, der war stellvertretender Verteidigungsminister von 1969 bis 1971 und wurde eigentlich in die Regierung von Nixon geholt, weil er das Beschaffungswesen im Militär endlich modernisieren sollte, was er auch gemacht hat. Der Unterschied war allerdings, dass der dann zurückgekehrt ist. Also er hat sich freistellen lassen von Hewlett-Packard und ist dann später zurückgekehrt zu Hewlett-Packard. Bei Musk ist es natürlich so, dass ich noch nichts von ihm gehört habe, dass er sich jetzt irgendwie dann von seinen Firmen zurückziehen will, sondern er wird weiterhin Chef von SpaceX bleiben und Chef von Tesla bleiben und dann eine Regierung mitmischen. Also das ist schon eine Machtfülle, die man in der Art und Weise noch nie gesehen hat.
Ja, er hat aber auch ohne offizielles, formelles Amt natürlich einen unheimlichen Einfluss schon jetzt auf strukturelle Fragen der US-Wirtschaft, ob es nun um Energiewirtschaft geht mit Tesla und der Energierevolution, die dahinter steht. Trump soll sich ja wohl schon so ein bisschen zu erkennen gegeben haben, dass er Musk schon so ein bisschen auch zuhört, wenn es um elektrisches Fahren geht. Also ob er nun wirklich alles im Bereich Energietransformation umwandeln wird, steht also aufgrund von Musks Hinweisen, steht also noch offen. Dann, wenn ich mir Starlink angucke, wo er ja auch in die Außenpolitik eingegriffen hat, ne, indem er den Ukrainern Starlink zur Verfügung gestellt hat, aber nur so weit, dass sie nicht weit in Russland hinein kommunizieren und Waffen lenken konnten, wo er im Grunde genommen für das Außenministerium diese Entscheidung getroffen hat, dadurch, dass er dass die Sendungsweite der Satelliten eben eingeschränkt hat. Wo er dann gesagt hat, jetzt regt euch mal nur nicht so auf, wenn ich nicht Starlink zur Verfügung gestellt hätte, dann wäre es schon lange Nacht um Ukraine. Ne?
Der hat mehrfach mit Wladimir Putin telefoniert, ja, und der hat ihn mehrfach auch unter anderem im Interview mit Tucker Carlson immer wieder groß gelobt.
Ja, und er hat ja auch dort schon vorgeschlagen, dass man den Russen einfach gewisse östliche Landstriche der Ukraine zusprechen muss und dann Frieden machen sollte und jetzt und dann eben so aufhört, ne, und eben zu dem Frieden kommt. Aber auch da wurde ihm natürlich sofort über den Mund gefahren von anderen Leuten und natürlich auch zu Recht. Aber ich denke, diesen Einfluss wird er weiterhin geben.
Ich würde gerne noch eine ganz kurze kleine Schlussrunde machen, und zwar mit einer These, die ihr unterstützen könnt oder auch über den Haufen werfen könnt. Das, was uns jetzt in den nächsten 4 Jahren bevorsteht, so sagen viele Beobachter hier in den USA, das könnte der größte Umbruch in der US-Politik der vergangenen Jahrzehnte bedeuten. Wie seht ihr das, Matthias? Fangen wir mit dir an.
Ja, ist eindeutig so. Ne? Das ist ein großer Umbruch, vielleicht vergleichbar so ein bisschen mit Reagan, als der an die Macht kam und sehr große Veränderungen durchgedrückt hat, sage ich mal, unter denen das Land heute noch vielleicht leidet, es gab einen kurzfristigen Aufschwung, aber langfristig war vieles eben sehr, sehr problematisch. Das sehe ich jetzt bei Trump auch, und was er vor allen Dingen kann, ist, er kann natürlich jetzt viele Institutionen mit seinen Leuten besetzen, ne? Und wenn wir uns den Supreme Court ansehen, wo ja dann doch schon mehr die, sagen wir mal, konservativen Richter in der Mehrheit sind, das kann er jetzt ausbauen und auch in den verschiedenen Bundesgerichten und so weiter. Also werden die Republikaner da schon viel Einfluss gewinnen. Ne? Wie lange das dann gehen wird und halten wird, wie gesagt, also ein Vorhersagen, glaube ich, über Jahrzehnte kann man sowieso nicht machen. Schauen wir mal, vielleicht geht es den Republikanern dann mal so wie den Demokraten wieder, ne? In 4 oder vielleicht schon in 4 Jahren oder in 8 Jahren. Keine Ahnung, aber also das Land steht auf alle Fälle vor großen Veränderungen.
Sehe ich genauso. Ja, ich nehme mir einfach mal die Außen- und Außenwirtschaftspolitik vor, nicht? Also ich denke, das Gleiche gilt dafür. Es wird strukturelle Veränderungen geben der Rolle Amerikas und der Weltwirtschaft und auch der globalen Sicherheitspolitik. Er wird sich die NATO vorknöpfen. Da werden sich die Europäer noch ganz, ganz kräftig ins Zeug legen müssen mit größeren Ausgaben. Auch das nicht unbedingt gut fürs deutsche Budget, ne? Aber das war ja nur noch lange angekündigt und auch überfällig, und da muss ich ihm auch recht geben, das geht so nicht weiter. Aber das wird ganz stark kommen, denke ich. Dann Ukraine haben wir schon besprochen, wird er sich Iran vorknöpfen. Jetzt kam ja auch gerade wieder raus heute, dass es nachweisbar ist, dass die iranischen Garden den Trump umlegen wollten. Ne? Ich denke, da wird er sich sehr schnell rächen. Und dann wird er sich China vornehmen. Und das ist für mich die größte Frage von allen. Wie wird er mit Xi Jinping umgehen? Und wie nuanciert wird er das machen, sodass wir keinen dritten Weltkrieg bekommen? Was Taiwan angeht zum Beispiel, da glaube ich gar nicht mal, dass es ihm so sehr um Taiwan selber geht, aber es wird ihm um das Machtspiel gehen. Und ob er da schlau taktieren wird, nuanciert, weil wir brauchen China als Partner für globale Probleme, aber wir dürfen natürlich auch keine Übergriffe tolerieren. Und je nachdem, wie er da vorgeht, müssen wir uns auf eine sehr brisante wirtschaftspolitische und sicherheitspolitische Lage in der Welt gefasst
machen. Das war der Valley Talk mit Matthias Hohensee, Korrespondent der Wirtschaftswoche im Silicon Valley, mit Olaf Groth, Wirtschaftsprofessor an der Universität von Berkeley, Kalifornien, und Chef von Cambrian Futures. Und mein Name ist Markus Schuler. Wir freuen uns, wenn ihr uns das nächste Mal wieder einschaltet und herunterladet. Bis dahin.